Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Ich bin Ramona Westhoff. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich am Wochenende die Bilder aus dem ukrainischen Butscha gesehen. Menschen, ZivilistInnen liegen tot auf der Straße, noch halb auf ihren Fahrrädern oder mit verbundenen Händen. Das sind total krasse Bilder, das sind schockierende Bilder und sie wirfen sehr, sehr, sehr viele Fragen auf und ziehen jetzt sehr, sehr, sehr viele politische Folgen nach sich. Aber damit zusammenhängt auch die Frage, was kann man Zuschauenden im Fernsehen eigentlich zumuten oder auch was muss man uns sogar zumuten? Das habe ich mit Denis Trubetskoy besprochen, ukrainischer Journalist, arbeitet für verschiedene deutsche Medien. Im Moment ist er gerade in Lviv und eigentlich wollten wir über das ukrainische Fernsehen sprechen. Da wurden nämlich gerade mehrere Sender zusammengelegt. Machen wir auch gleich, wir sprechen über das Fernsehen, über die Frage, was sendet eigentlich ein Fernsehsender für ein Publikum, das im Krieg lebt. Aber zuallererst sind wir eben in Butscha und bei diesen wirklich sehr schockierenden Bildern. Wir wollten ja eigentlich über das ukrainische Fernsehen sprechen, aber wir müssen jetzt das Kurs ausweiten, weil die Bilder aus Butscha, diese erschreckenden Bilder, die wurden am Wochenende ja auch im deutschen Fernsehen gezeigt. Ich fand das total krass als deutsche Zuschauerin, also Leichen auf der Straße zu sehen, Menschen, die noch so halb auf ihren Fahrrädern liegen, Menschen mit gefesselten Händen. Also ich fand das total beeindruckend in einem negativen Sinn, in einem, dass mich das total bewegt hat, Sinn. Aber sehen Sie oder generell ukrainische ZuschauerInnen diese Bilder überhaupt noch gleich? Also hat das für Sie die gleiche Qualität? Oder ruft es andere Reaktionen hervor als in Deutschland, weil Sie eben schon so viel gesehen haben?
Die Menschen haben es geahnt, dass es ungefähr so aussieht, wollen es vielleicht nicht wirklich glauben. Und als man dann in den letzten Tagen diese Bilder wirklich gesehen hat, es hat in der ukrainischen Gesellschaft schon einiges verändert, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr deutlich zu spüren. Und also auch vorher gab es durchaus Menschen in der ukrainischen Gesellschaft, die jegliche Kompromisse mit Russland, jetzt um diesen Krieg zu beenden, abgelehnt haben. Und das wird jetzt deutlich kompliziert sein, deutlich komplizierter, deutlich schwieriger sein. Und das Wichtigste ist hier auch, und das ist den Menschen in der Ukraine bewusst, also wir haben das nur jetzt aus diesen Vorstädten gesehen, aber wie ist die Lage zum Beispiel in Tschernihiw, wie ist die Lage in Mariupol, wo man zu Mariupol hat ja man im Moment eigentlich keinen Zugang. Die Stadt ist ja eingekesselt und man möchte sich nicht vorstellen, wie die Bilder von dort aus eigentlich aussehen könnten. Und all das verändert natürlich die Wahrnehmung des Krieges auch hier in der Ukraine enorm.
Muss man denn solche drastischen Bilder zeigen, also von zum Beispiel toten Menschen auf der Straße? Kann man das dem Publikum zumuten oder muss man das dem Publikum auch zumuten?
Ich glaube, es ist notwendig, leider. Es muss, glaube ich, gewisse Grenzen geben. Aber wir sind jetzt mehr als 5 Wochen im Krieg. Und ich habe ja natürlich explizit mit deutschen Medien zu tun. Und bei vielen Nachfragen, die ich bekomme, auch von Redaktionen aus, auch privat, habe ich echt das Gefühl, dass die Menschen echt nicht verstehen, worum es sich wirklich handelt. Deswegen glaube ich, dass das schon notwendig ist. Also man muss jetzt nicht unbedingt wirklich alles zeigen, aber ja, ich glaube für viele Menschen, die ihrem Alltag einfach normal angehen, dann muss ja irgendwie klar sein, dass also diese Gegenden zum Beispiel, ja, Butscha, Irpin, das sind eigentlich großartige Gegenden, also wirklich Vorstädte von Kiew, die sich in den letzten Jahren wahnsinnig gut aufgebaut haben und wahrscheinlich so in 5 oder 10 Jahren zu Kiew gehört hätten und so weiter. Viele haben dort Wohnungen eingekauft, das waren wirklich glückliche Gegenden und jetzt sieht man das irgendwie. Und es gibt, glaube ich, keine Sicherung, dass das irgendwie 1.500 Kilometer westlich entfernt irgendwo in Deutschland nicht auch gleich sein könnte. Also ich glaube, dieses Gefühl der Sicherheit, dass das viele Menschen auch in Deutschland haben, ist unglaublich trügerisch. Und auch durch solche Bilder muss es, glaube ich, klar gemacht werden, dass es sehr schnell in eine völlig andere Richtung gehen kann.
Sie haben gerade kurz angesprochen, dass es zum Teil schwierig ist, diese Aufnahmen zu verifizieren. Also im Fall von Butscha waren ja jetzt mehrere Nachrichtenagenturen vor Ort und auch die BBC. Aber bei anderen Bildern ist es schwer nachzuprüfen und in deutschen Medien hört man immer wieder diesen Zusatz, kann nicht unabhängig geprüft werden. Wie wird denn sowas dann bewertet und werten das die ukrainischen Medien auch? Machen die dann einen ähnlichen Zusatz?
Naja, also wir sind, also man muss natürlich dafür sagen, dass wohl hier in Bucha, also dort in Bucha, die Lage relativ eindeutig aussah. Dieses Land jetzt sich natürlich im Krieg befindet und dazu gehört, dass es bestimmte Regeln gibt, die, glaube ich, ausländische Kollegen so teilweise ein wenig ignorieren können. Nicht unbedingt dürfen, aber können. Und ukrainische Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt.
Was sind denn da sonst
Bitte?
für Regeln, außer dass man zum Beispiel Übergriffe nicht direkt zeigt, Angriffe
Nee,
nicht direkt zeigt?
also man darf ja nicht zeigen, wie die ukrainischen Streitkräfte sich bewegen, wo sich die militärischen Objekte nicht befinden. Man darf oft öffentliche Verkehrswege nicht zeigen. Also es geht eigentlich relativ weit. Und bei den meisten Sachen, also bei den meisten Punkten, bin ich eigentlich der Meinung, dass das richtig so ist. Einfach weil die Sicherheit des Landes hier irgendwie vorgeht. Und das, also vieles macht Sinn. Es gibt aber wirklich Kleinigkeiten, bei denen ich mir, also wie gesagt, was jetzt die Korrigierung des Feuers des Gegners und so weiter angeht, also diese Sache, wo zum Beispiel auch, also vorige, beziehungsweise schon vor 1,5 Wochen hier in Lviv, als es diese Anschläge gegeben hat, da waren einige Journalisten, die internationalen Medien einfach sehr, sehr schnell vor Ort und haben live berichtet. Also ich glaube, BBC war da und sowas sieht man hier kritisch. Aber soweit ich das wirklich verstehe, und ich bin jetzt kein großartiger Militärexperte, aber es gibt ja schon gewisse Unterschiede, wie diese Korrigierung des Feuers funktioniert, wenn es zum Beispiel Artilleriebeschuss gibt und einen Raketenbeschuss, als unterschiedlich. Und also obwohl es, glaube ich, auch sowieso eine ziemlich dumme Idee ist, würde ich das ganz deutlich sagen, jetzt gleich nach dem ersten Beschuss zum Beschussort zu fahren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es einen zweiten Beschuss gibt, ziemlich hoch ist. Und dass man dadurch irgendwie ums Leben kommt, ja, es ist einfach nicht sicherheitstechnisch keine gute Idee. Und leider ist eine unabhängige russische Kollegin gerade, also genau auf diese Art und Weise in Kiew vor einigen Wochen ums Leben gekommen, muss man sagen. Aber diese internationalen Journalisten, die wurden in der Ukraine auch sehr, sehr stark dafür kritisiert. Und ja, also es ist eine komplizierte Debatte, wo es viele Argumenten gibt. Aber grundsätzlich macht, glaube ich, vieles Sinn.
Ja, bleiben wir mal bei den ukrainischen Medien. Jetzt kam ja vor 2 Wochen die Nachricht, dass alle ukrainischen Fernsehsender zusammengelegt werden sollen. Begründung, das ermögliche im Krieg eine einheitlichere Informationspolitik. Heißt das, es gibt jetzt im Fernsehen Einheitsprogramm?
Man muss das sich eigentlich so vorstellen, dass es diesen Programm seit den ersten, ja nicht Tagen, sondern auch seit den ersten Stunden des Krieges gibt. Also die meisten wichtigsten ukrainischen Sender haben sich ja zusammengeschlossen, haben dieses Fernsehmarathon irgendwie mehr oder weniger gleich ausgetragen. Es haben jetzt nicht alle mitgemacht, aber wirklich fast alle. Das war mehr oder weniger die Entscheidung der Sender. Es ist ja natürlich auch eine komplizierte Ausgangslage. Das Dekret hat, glaube ich, also dass man das wirklich sehr, also dass man das wirklich jetzt offiziell beschlossen hat, es hatte damit zu tun, dass man vielleicht so ein bisschen befürchtete, dass einige Oppositionssender ihre eigene Agenda pushen könnten, wenn sie das brauchen. Also es gab durchaus Kräfte, die so aus dem Lager des ehemaligen Präsidenten Petro Poroschenko stammen, die sich doch sehr, sehr deutlich geäußert haben, dass so ein Friedensvertrag mit Russland und so weiter, also sie haben Kompromisse wirklich kritisch gesehen. Und ich muss dazu wirklich wiederholen, dass diese Tragödie von Bucha und Umgebung, also sie verändert die ukrainische Debatte noch einmal.
Kann man in diesen, bevor wir uns jetzt genauer angucken, was da eigentlich gesendet wird, vielleicht erstmal die Frage, wie gesendet wird, kann man bei den Sendungen so eine einheitliche Linie erkennen? Also werden die Inhalte in Anführungsstrichen patriotischer oder gehen Richtung so im allerweitesten Sinne Propaganda, wenn man das irgendwie so nennen will? Also werden da bestimmte Inhalte gepusht und bestimmte andere Inhalte ausgeblendet und wenn ja, stärker als vor dem Krieg?
Naja, es gibt natürlich einen gewissen Ton und es wird natürlich auch eine Sprache gesprochen, die es vorher nicht gegeben hat. Also wenn man das wirklich kritisch betrachtet, ist das natürlich Kriegspropaganda. Ich würde hier aber betonen, dass ja, dass die Ukraine unter diesen Umständen, die, glaube ich, immer noch viele in Westeuropa sich nicht vorstellen können, auch das Recht auf diese Kriegspropaganda hat. Gleichzeitig ist es ein Produkt, der journalistisch aus meiner Sicht so im Rahmen von dem, was man wirklich unter diesen Umständen nennen darf, ziemlich interessant ist. Vielleicht jetzt nicht in Bezug auf irgendwelche Heldenerzählungen, was jetzt die Gewinne der ukrainischen Armee angeht und so weiter. Aber ja, also normalerweise, es passiert etwas und es wird relativ schnell irgendein Gouverneur von irgendeinem Bezirk oder irgendeinem Firma Verantwortlicher zugeschaltet. Und er wird ja, wie gesagt, auch im Rahmen von dem, was man wirklich preisgeben kann, mit dem, was passiert, konfrontiert. Und das ist eigentlich, konfrontiert jetzt nicht im schlechten Sinne des Wortes, sondern ja, diese Menschen werden irgendwie ohne Ehr direkt gefragt, was los ist. Und das ist eigentlich aus dieser Sicht relativ gut aufgebaut und man kriegt einiges mit. Und man kriegt auch die Stimmung bei diesen lokalen Entscheidungsträgern mit. Also es bringt schon, glaube ich, einen gewissen Mehrwert, da hinzuschauen.
Es ist aber auch, das Programmschema hat sich komplett verändert. Also ich hab verschiedene Wie-Fragen hier stehen. Also zum einen, wie wird gedreht natürlich, weil das haben unter anderem auch Sie ein Bild auf Twitter geteilt und auf dem man laut Bildunterschrift sieht, dass irgendwie im Schutzraum jetzt gesendet wird. Also es wäre so die Frage, wie hat sich die Sendesituation verändert? Aber auch der Inhalt. Also gibt es tatsächlich nur noch Informationssendungen oder auch noch Unterhaltung oder Kinderprogramm oder vielleicht Sport?
Nee, also in Bezug auf wie das gesendet wird, ist ganz unterschiedlich. Also die Mitarbeiter der Sender, die befinden sich, glaube ich, an verschiedenen Orten. Also es ist alles ziemlich stark aufgeteilt und es ist nicht so, als würden irgendwie alle das von einem konkreten Ort machen. Was jetzt das Programm angeht, ist es im Grunde genommen wirklich ein 24 Stunden langes Fernsehmarathon, wo sich die Redaktionen ja abwechseln von Zeit zu Zeit. Man versucht da schon so ein bisschen leichtere Themen reinzubringen, die natürlich auch immer noch irgendwie mit dem Krieg zu tun haben. Also ich kann mich zum Beispiel so vor einigen Wochen daran erinnern, dass im ostukrainischen Sumy ein Stand-up-Comedy-Konzert in einem Luftschutzkeller stattgefunden hat und das wurde zum Beispiel thematisiert. Also solche Sachen. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Nischensender, die senden nach wie vor. Also zum Beispiel, wenn man die, also ich habe es selbst nicht überprüft, weil ich jetzt irgendwie auch selbst keine Lust auf den Sport habe. Aber wenn man die ukrainischen Sender Football 1 oder Football 2, also Fußball 1, Fußball 2 anmacht, läuft das Programm dort weiterhin, also mit ganzen Spielen live und so weiter. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für die Kindersender. Aber was jetzt wirklich diese nationalen Sender mit der großen Reichweite angeht, also die müssen tatsächlich dieses Fernsehmarathon austragen.
Um mal vom Fernsehen ein bisschen wegzukommen ins Internet. Sie haben in einem Tweet geschrieben, es gibt diesen Scherz, der umgeht, man bräuchte eigentlich ein Shazam für die Beschussgeräusche. Also welche Waffe ist das und wie groß ist die Gefahr, dass man einfach sein Handy davor halten kann und das Handy sagt einem das. Und nicht nur Sie machen solche Witze, es gibt auch ukrainische Meme-Seiten, die so aus meiner deutschen Sicht vor allem Traktor-Content gerade posten. Das ist halt so ein Insider, dass die russischen Panzer von Traktoren von ukrainischen Traktoren wegtransportiert werden. Trifft das diese Stimmung, dieser schwarze Humor? Gibt es davon gerade viele oder ist das eher so Teil der Außendarstellung?
Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn wir mit den Kolleginnen und Kollegen hier im Luftschutzkeller sitzen, ja, ich muss einfach sagen, dass wir uns wirklich so gegenseitig ein bisschen beruhigen müssen, dass wir irgendwie nicht so stark lachen oder was auch immer in die Richtung. Weil dieser schwarze Humor ist, glaube ich, im Moment nicht nur im Internet zum Beispiel. Und übrigens muss man sagen, dass solche Sachen jetzt auch im Fernsehen, also bei diesem Marathon thematisiert werden. Also wie sich die ukrainische Humorszene entwickelt und so weiter, das habe ich auch teilweise Scheiße angesprochen. Aber ja, ich glaube einfach, dass dieser schwarze Humor irgendwie einfach ein wichtiger Bestandteil ist, um diese schreckliche Situation irgendwie wirklich zu überleben, weil sonst geht es nicht. Dieser Krieg wird natürlich ein großer Teil der ukrainischen Nationalfolklore sein und ja, und Content wurde, glaube ich, für Jahrzehnte, für die nächsten Jahrzehnte bereits präproduziert, einfach durch viele Situationen, die durch diesen Krieg entstanden sind.